Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Erneuerbare Energien Podcasts, Umlaus are overestimated. In dieser Folge erzählt uns Martin Schnaus die Geschichte des Solarpioniers Josef Jenny. Über diese Geschichte freue ich mich besonders, denn gerade habe ich eine andere Solarpioniergeschichte über Hans-Josef Hell als Video veröffentlicht. Ich verlinke das Video in den Shownotes. Bevor ich das Mikro jetzt an Martin übergebe, noch ein kurzer Hinweis. Wenn ihr auch Geschichten aus dem weiten Feld der Erneuerbaren veröffentlichen wollt, dann immer her damit. Ganz gleich, ob Geschichten aus der Geschichte, neueste wissenschaftliche Paper oder aktuelle Themen aus Politik und Wirtschaft. Auf der Webseite podcast.umlauts.de findet ihr ein How-to, wie man das Ganze macht, so technisch. Also traut euch und sendet uns euren Beitrag. So, und nun weiter mit der Jenny-Story von Martin Schnaus.
Hallo, ich bin Martin Schnaus und ich arbeite seit vielen Jahren als Ingenieur im Bereich der Solartechnik mit Schwerpunkt solare Wärmeerzeugung, also der Solarthermie. Und weil diese Technik in der letzten Zeit etwas in Vergessenheit geraten ist, würde ich gerne eine Erfolgsstory erzählen, die auch heute noch aus mehreren Gründen recht relevant ist. Dazu scrollen wir die Zeit kurz mal um 50 Jahre zurück. 1972 erschien das Buch Grenzen des Wachstums vom Club of Rome. Das wirkte wie ein Weckruf. Im Jahr darauf sorgten, wie zur Bestätigung, zwei Ölkrisen für Fahrverbote und Fotos von leeren Autobahnen. Damals haben viele Menschen angefangen, sich mit alternativen Energien, wie man es damals nannte, zu befassen. Es herrschte Aufbruchsstimmung. Kleine Wasserkraftwerke wurden wieder in Betrieb genommen, Windräder gebaut und weiterentwickelt und vor allem befasste man sich mit der Sonnenenergie. Die Photovoltaik war zu der Zeit allerdings noch extrem teuer und weitgehend Anwendungen in der Raumfahrt vorbehalten. Großes Interesse galt der Sonnenwärme. Warum muss im Keller ein Öl- oder Gaskessel arbeiten, wenn draußen die Sonne auf das Dach ruht? Mit einfachen, allgemeinverständlicher Technik, die Sonne nutzen, eigene Wärme gewinnen und Brennstoff und Geld sparen obendrein. Die Sonne stellt keine Rechnung, war das Motto. Es bildeten sich Selbsthilfegruppen, die Material und Werkzeuge beschafften und im Schneeballsystem mit gegenseitiger Hilfe Kollektoren auf die Dächer schraubten und Systeme installierten. So ziemlich alle namhaften Heizungsfirmen sind damals in die Produktion von Sonnenkollektoren eingestiegen. Es wurde geforscht, entwickelt und optimiert. Lange vor dem Boom von Wind und Photovoltaik wuchs in den 1980er und 90er Jahren die Solarthermie rasant, ja, exponentiell. Einer der Protagonisten damals war der Schweizer Josef Jenny. Er begann zunächst mit der Produktion von Solarreglern, die die Pumpen in den Solarsystemen steuern. Aber er war auch ein Visionär. Er hatte höhere Ziele. Er beginnt 1982 Wärmespeicher für die Solarsysteme zu produzieren und hat dann eine Anzeige mit dem Angebot, Ganzjahres Solarenergieanlage zu verkaufen, veröffentlicht. Das hat in dem kleinen Land einen beträchtlichen Wirbel ausgelöst. Was für eine Anmaßung, eine Provokation. Natürlich hat sich die Presse auf ihn gestürzt. Er musste sich rechtfertigen. Wie sollte das gehen? Die Fachleute wurden befragt und urteilten, der ist nicht ganz bei Sinnen. Auch die Wissenschaft hielt es damals nicht für möglich. Die Hochschule nannte das Vorhaben unrealistisch und unseriös. Dazu muss man wissen, dass zu der Zeit solare Einstrahlungsdaten noch nicht so detailliert zur Verfügung standen, Simulationsprogramme gerade erst entwickelt wurden und auch in der Wissenschaft das Potenzial und der Nutzen der Solarenergie umstritten war. Viele betrachteten das als Spielerei und wandten sich lieber der Atomkraft zu. Josef Jenny ließ sich nicht aufhalten. Er hatte ohnehin vor, ein neues Geschäfts- und Wohnhaus zu errichten und beschloss, das Gebäude mit einem großen Speicher auszustatten, der einmal im Sommer aufgeheizt, das Haus den ganzen Winter ausschließlich mit Solarwärme versorgen sollte. Er stellte seine eigenen Berechnungen an und begann 1998 mit dem Bau. Wieder standen die Reporter vor seiner Tür und veröffentlichten Interviews und Artikel über den verrückten Jenny und sein irrwitziges Vorhaben. In der Hochschule hatte man seine Pläne nachgerechnet und kam zu dem Schluss, dass spätestens am 15. Jänner, wie die Schweizer sagen, am 15. Jänner würde sein Speicher leer, also kalt sein und alle Wärme aufgebraucht. Natürlich waren dann auch die Fernsehteams wieder zur Stelle und schickten die Bilder in die Schweizer Wohnzimmer, die zeigten, wie drei große Speichertanks in die Baugrube von Jennys zukünftigen Solarhaus hinabgelassen wurden. So konnten die Schweizer mitverfolgen, wie das gesamte Dach mit Sonnenkollektoren belegt wurde, wie im Sommer die Temperaturen im Speicher gestiegen sind und wie dann im Herbst das erste Mal die solare Heizung in Betrieb genommen wurde. Ja, und dann kam der 15. Jänner, der Tag, an dem nach den Prophezeiungen der Hochschule die Wärme aufgebraucht sein sollte. Wieder machten sich Kamerateams auf in den kleinen Ort Oberburg. Sie fotografierten und filmten das Haus der Jennys, im Hintergrund die schneebedeckten Berge. Doch vor dem Haus war jetzt ein Pool aufgebaut. Und in diesem Pool war die gesamte Familie Jenny am Baden. Sie hatten das noch vorhandene warme Wasser aus dem Speicher in den Pool gelassen. Man kann sich vorstellen, was da los war. Das ging viral. Das Sonnenhauskonzept war geboren. Spätestens jetzt war Jenny bekannt wie ein bunter Hund und es wurde klar, dass er nicht nur ein brillanter Ingenieur und Visionär, sondern auch ein charismatischer Geschäftsmann ist. Auf die Frage, was denn nun das Ganze gekostet hat, sagte er einmal, wenn ich ein Produkt vermarkten will, kann ich Infoflyer drucken, Anzeigen schalten, Wärmespots im Fernsehen zeigen. Da hat man dann schnell 200.000 Franklin ausgegeben, ist aber in einem halben Jahr auch schon wieder vergessen. Ich habe 200.000 Franken ausgegeben, bin überall bekannt und ich habe obendrein ein Haus, das ganzjährig solarbeheizt wird. Ich muss nie wieder eine Heizkostenrechnung zahlen. Er optimierte das System, produzierte Speicher und machte das Sonnenhaus zu seinem Produkt, das er in der Schweiz, Österreich und Deutschland vermarktet. Die Sonnenhäuser haben aufgrund guter Wärmedämmung einen Niedrigenergiestandard. Im Zentrum steht ein großer, gut gedämmter Speicher mit ca. 3 Meter Durchmesser, der vom Keller bis unter das Dach reicht. Das Haus ist quasi drumherum gebaut. Die große Kollektorfläche füllt das gesamte Süddach aus und kann mit seiner steilen Neigung an einem sonnigen Wintertag den Speicher wieder deutlich aufheizen. Eine Vielzahl von Referenzen finden sich auf seiner Website. Zusätzlich kann natürlich noch Photovoltaikmodule installiert werden, um auch den Strombedarf zumindest teilweise zu decken. Natürlich ist ein Sonnenhaus keine allgemeingültige Lösung. Auf die Frage, wer denn so ein teures System kauft, antwortet Jenny, die einen kaufen Porsche, die anderen meine Anlagen. Der Markt dafür ist da und offenbar ist vielen die Unabhängigkeit den Preis wert. Und auf lange Sicht ist das sogar wirtschaftlich. Am 31. August 2007 wurde dann das erste 100% solarbeheizte Mehrfamilienhaus eingeweiht. Der 200.000 Liter fassende Saisonalspeicher war mit einem Schwertransport angeliefert worden. Er wurde aber nicht etwa mit einem Kran auf das vorbereitete Fundament gehoben. Nein, Jenny hatte ein Gerüst vorbereitet, hat die zukünftigen Bewohner des Genossenschaftshauses zusammengetrommelt und jedem einen Strick in die Hand gedrückt. Die haben dann in einer spektakulären Aktion gemeinschaftlich mit Muskelkraft den gewaltigen Speicher auf dem Fundament aufgerichtet. Das war wieder eine schöne pressewirksame Aktion, wie sie Jenny liebt, und hat die Bewohner gleichzeitig miteinander verbunden. Sonnenhäuser sind aber nicht unbedingt zu 100% solar versorgt. Bei einigen beschränkt man sich auch auf 90% solare Wärme und nutzt zusätzlich einen Holzofen, der an einigen wenigen kalten Tagen im Jahr den restlichen Wärmebedarf deckt. So kann das Solarsystem deutlich kleiner ausfallen. Sehr gut lassen sich diese Systeme auch mit einer Wärmepumpe kombinieren und deren Wirkungsgrad steigt durch die Vorwärmung durch die Kollektoren enorm. Jenny hat einfach gezeigt, dass ganzjährige Versorgung mit Wärme von der Sonne möglich ist. Eine fast vollständige Autarkie kann also, zumindest was die Wärme betrifft, abgesehen von etwas Hilfsenergie für Pumpen und Steuerung, durchaus erreicht werden. Denn Wärme lässt sich mit verhältnismäßig einfachen Mitteln bei entsprechender Größe und Wärmedämmung auch über lange Zeiträume speichern. Die Sommersonne wird mit diesen sogenannten saisonalen Speichern für den Winter verfügbar. Denn Wärme lässt sich mit verhältnismäßig einfachen Mitteln speichern, bei entsprechender Größe und Wärmedämmung auch über lange Zeiträume. Die Sommersonne wird mit diesen sogenannten saisonalen Speichern für den Winter verfügbar. Wasser ist dafür ein ideales Medium. Es hat eine hohe Wärmekapazität, ist überall verfügbar, harmlos und günstig. Heute werden große Freiflächenkollektoranlagen auch in der Nah- und Fernwärmeversorgung eingesetzt. Und hier kommen für die Versorgung im Winter teilweise auch große saisonale Speicher zum Einsatz. Nun betreiben manche Leute einen erheblichen Aufwand, um sich beim Stromverbrauch selber zu versorgen und autark zu machen. Beim Strom lässt sich ein solcher Grad an Autarkie nicht wirklich erreichen. Denn Strom lässt sich nicht so einfach speichern. Die üblichen Stromspeicher reichen für maximal 3 bis 4 Tage. Es ist heute noch unrealistisch, den winterlichen Strombedarf aus Batteriespeichern zu decken, die im Sommer aufgeladen werden. Auch das Vorhaben, im Winter den Strombedarf aus einer eigenen PV-Anlage decken zu wollen, ist in unseren Breiten ebenso Illusion, wie direkt aus einer Solarthermieanlage im Winter heizen zu wollen. Solarsysteme, egal ob Photovoltaik oder Solarthermie, liefern an einem Sommertag etwa 10-mal so viel Energie wie an einem durchschnittlichen Wintertag. Mit anderen Worten, im Winter kommt kaum etwas an. Dabei haben wir im Winter natürlich den höchsten Wärmebedarf und der Strombedarf ist wegen der Dunkelheit auch im Winter etwas höher als im Sommer. Nun ist diese Stromversorgung allerdings ziemlich zuverlässig und auch an vielen Wintertagen lässt sich Ökostrom zum Beispiel aus Windkraftanlagen beziehen. Autarkie ist, was den Strom betrifft, daher eigentlich nicht notwendig. Bei der Wärme ist es anders. Wärme lässt sich schlecht und nur unter Verlusten, zum Beispiel mit Fernwärmeleitung, transportieren und wird sinnvollerweise dort erzeugt, wo sie gebraucht wird. Sie lässt sich aber im Gegensatz zu Strom gut speichern, wie Jenny ja unter Beweis gestellt hat. Daraus kann man den Schluss ziehen, dass die Wärme sinnvollerweise mit einer gewissen Priorität auf dem eigenen Dach erzeugt werden sollte. Sofern noch Platz bleibt, kann der auch für die Stromerzeugung genutzt werden. Der restliche Strombedarf kann dann in Form von Ökostrom aus dem Netz bezogen werden. Mir ist es wichtig, diese simple und hocheffiziente Technik wieder mehr ins Bewusstsein zu rücken. Sonnenkollektoren wandeln nämlich das ganze Spektrum des Sonnenlichts von Infrarot bis Ultraviolett in Wärme um und können so 2 bis 4 Mal mehr Energie ernten als Photovoltaikmodule, die nur einen Teil des Spektrums in Strom umsetzen. Warten wir nicht auf die Dinge, die uns in Zukunft versprochen werden, wie Wasserstoff oder Kernfusion, von denen zumindest die letztere wohl nie kommen wird. Nutzen wir das Potenzial der Solarthermie. Wir können auf keine Technologie verzichten, die so effizient erprobt und eingeführt ist. Und die Sonne stellt keine Rechnung.